Stück. 2. Mose 30. Vers 11. Kapitel 30 ist echt mächtig. So, und da steckt so viel drin, also mich haut es echt um. Jedes Mal. Ich sitze oben im Bett, lese die Bibel und ich kann einfach nur staunen. Ne? So ein letztes Mal haben wir gesehen, ging es um den Räucheraltar und dass das um Gebet geht. Und wie kostbar das ist und wie wertvoll und wie mächtig. Ne? Und das ist genau das, was die Priester machen sollen. Ne? Die Menschen zu Gott bringen und Gott zu den Menschen. Ne? Das ist unsere Aufgabe, mehr haben wir nicht zu tun. Ne? Und auf diesem Weg. Das ist unser Dienst, ne? Die Aufgabe, die Arbeit, die wir wirklich haben. Ne? Unser Sinn und Zweck als Priester Gottes und als Menschen ist es, mit ihm zusammen zu sein. Ne? Und zu folgen, mit ihm. Ne? So, und wir haben gesehen, dass Gott im 2. Mose schon sagt, so, eure Gemeinschaft mit mir, und das ist ja Gebet, ne? So, das ist das Kostbarste überhaupt, das Wertvollste überhaupt. Das ist das, was ich von allen Geräten so ein mir am nächsten Stelle, ne? Und wir wissen ja, das ist, er war im Allerheiligsten, ne, zwischen der Bundeslade und dem Sühnedeckel hat er geredet, ne? Nicht dazwischen, sondern ist ja wurscht, ihr wisst schon, ne? Im Allerheiligsten war die Bundeslade, Gottes Präsenz, Gott bei den Menschen, Jesus, ne? So, und ne? Und dann war dieser Vorhang da, so diese Trennung, ne? Beziehungsweise haben wir gesehen, dass auch der Vorhang Jesus ist, ne? Als er zerrissen wurde am Kreuz, ne, so, da war die Verbindung zu Gott, ne, so, und keine Trennung mehr ist da, so, und, achso, genau, und ich dachte schon, weil dich freust über die Worte,
ja, natürlich auch,
ne, so, aber das nächste, was Gott stand in Zeltebegegnung und im Tempel dann, das waren die Gebete, ne, der Räuchaltar. In der Offenbarung sehen wir es ja wieder. So, also hat Gott hier geschrieben, so, lass deine Gemeinschaft mit mir nicht zu kurz kommen. Das ist das Erste, sagt Jesus auch. Das Wichtigste ist, zu meinen Füßen zu sein, mit mir zusammen zu sein. Ne? So, und heute geht es ums Lösegeld für die Israeliten. Vers 11. Und der Herr redete mit Mose und er sprach, ja, wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst, alle, die gezählt werden, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für seine Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Jeder, der durch die Zählung geht, der soll einen halben Scheckel geben, also Silber, ne? Nach dem Scheckel des Heiligtums, ein Scheckel gilt 20 Gera. Einen halben Scheckel als Hebopfer für den Herrn. Ein Hebopfer ist nicht der Zehnte, sondern eine zusätzliche Gabe. Ne? Und wir sehen, dass es keine freiwillige zusätzliche Gabe ist fürs Volk hier, sondern eine Pflichtgabe. Ne? Zum Zehnten und zum Erstling. Ne? Einen halben Scheckel als Hebopfer für den Herrn. Also nicht für irgendjemanden, sondern für Gott. Vers 14. Jeder, der durch die Zählung geht im Alter von 20 Jahren und drüber, der soll dem Herrn das Hebopfer geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als einen halben Scheckel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer gebt. Jetzt wissen wir, warum sie dieses Opfer geben sollen, das Hebopfer, ne? Um Sühnung zu erwirken für eure Sünden. Also Vergebung der Sünde, ne? Sühnung, damit bezahlt wird für die Schuld. Vers 16. Und du sollst das Sühnegeld von den Kindern Israel nehmen und es für den Dienst der Stiftshütte geben. Also für die Priester war das gedacht, damit sie ihre Familien ernähren können und damit im Gottesdienst alles da ist, was sie brauchten, ne? Um alles zu machen, ja, was man halt so machen musste, ne? Um Gott zu dienen halt. So, für den Dienst der Stiftshütte geben, dass es den Kindern Israels zum Gedenken sei vor dem Herrn, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Ne? Und Silber haben wir schon öfters gesehen jetzt, als wir durch die einzelnen Teile so von der Stiftshütte gegangen sind. Ne? Und wisst ihr noch, wo Silber war? Da hatte ich schon gesagt, immer wenn Silber vorkommt in der Bibel, hat immer was mit Sühnung zu tun. Ne? So ein, Ne? Und das war das letzte Mal, als wir es gesehen haben, glaube ich, aber ich glaube, es war wirklich das letzte Mal, als wir uns als Gemeinde gesehen haben, ne? Diese Holzbretter, die weiß bekleidet waren, ne? Dieser Zaun um die Stiftshütte drumherum, ne? Und die standen auf silbernen Füßen. Ne? Weißt du, und schätzt nicht gering die Sühnung, die wir in Jesus erfahren haben. Ne? Die Bretter, obwohl sie Schuld haben, Holz, ne? Und Gericht verdient haben, stehen trotzdem auf bezahltem Grund. Ne? Die berühren nicht mehr den Boden, der noch gerichtet werden soll. Ne? Und das Gericht der Erde und der Schöpfung, das sehen wir dann in der Offenbarung. Ne? Und ich fand es total toll, als ich das hier gelesen habe, weil im 4. Mose steht ein bisschen mehr darüber. Ne? Weil hier steht ja, alle sollen geben, und lasst mal aufmachen. 4. Mose 1. Vers 47. Dienst der Leviten. Ne? Wir werden noch sehen, ich glaube, das kommt jetzt bald, dass sie ihr goldenes Kälbchen machen. Ne? Und die dabei gemacht haben, die müssen halt gerichtet werden. Ne? Und Levi, der Stamm, stellt sich da zur Verfügung und sagt, okay, wir machen das. Und deswegen werden sie auch als Priester reingebracht. Ne? Also die Leviten waren von da an das Priestervolk. Ne? Und es ist super schön hier. Vers 47. Aber die Leviten mit ihrem väterlichen Stamm, die waren in dieser Musterung nicht inbegriffen. Hier geht es gerade um diese Musterung, die wir gerade hier lesen. Ne? Dieses Zählen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nur dem Stamm Levi sollst du nicht mustern und seine Zahl nicht unter die Kinder Israels rechnen, sondern du sollst die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses setzen und über alle ihre Geräte und über alles, was dazugehört. Sie sollen die Wohnung tragen, samt all ihren Geräten, und sie sollen sie bedienen und sich um die Wohnung her lagern. Ne? Und wenn du mal guckst, irgendwann werden wir durch 4. Mose gehen, aber naja, jetzt nicht. In Kapitel 2 siehst du dann, wie sie sich lagern sollen. Ne? Und du hast die Stiftshütte, ne? Und den Vorhof. Und dann hast du die Stämme, die lagern sich hier und hier und hier und hier, ne? Ringsherum. Aber um die Stiftshütte drumherum, da lagern sich die Stämme Levi, ne? Die Priester. Die haben mit dem Volk nichts mehr zu tun. Die sind, sagt Gott, haben eine eigene Stellung, ne? Abgesondert für den Herrn. Und das ist so krass zu sehen, weil du siehst ja, müssen kein Geld bezahlen, ne? Kein Sühnegeld. Warum? Haben sie keine Sünden? Nee. Für mich ist das, klar haben sie Sünden. Auch für mich ist das doch ein riesengroßes Bildschirm drin, ne? Weil, ist doch klar, ich meine, zu uns hat er gesagt im Prier, wir sind die Priester Gottes, ne? Jeder neugeborene Mensch ist sein Priester, ne? Wir gehören jetzt zum Stamm Levi, ne? Wir sind abgesondert von dem Rest. Ne? Von den Menschen, die Gott ruft. Von seiner Schöpfung. Und wir sollen unser ganzes Leben, sagt Paulus, ist ein einzigster Gottesdienst. Jede Sekunde unseres Lebens. Auch montags. Ne? Und sonntags auch. Alles dient dazu, Gott zu verherrlichen und ihm zu dienen, den Menschen zu dienen. Ne? Gott rauszubringen und die Menschen zu Gott zu bringen. Ne? Das ist unser Dienst, unsere Berufung. Ne? Also wir sind dieser Stamm Levi. Und wir sind in der Gegenwart Gottes. Ne? Und wir sind, ohne uns würden die Menschen um uns herum Gott nicht hören, Gott nicht sehen. Wir sind das Licht und das Salz der Welt, ne, sagt Jesus. Wir sind die, die Gott repräsentieren und für ihn reden. Wir sind die, die von ihm ein Wort kriegen und das zu anderen Menschen bringen, ob sie ihn kennen oder nicht. Ne? Und das ist doch genial, oder? Weil diese Priester, die waren um die Stiftshütte, und weißt du warum? Das war ein Schutzring. Und zwar damit, was du dann noch lesen kannst, du zu Hause machen, heute Abend, wenn du willst, wenn du mir nicht glaubst. Das war ein Schutzring, damit das Volk nicht gerichtet wird. Damit das Zorngericht nicht auf das Volk kommt. Ich glaube, das lesen wir jetzt gleich sogar. Naja, können wir mal lesen. Ich glaube, das kommt jetzt wirklich. Lesen wir noch mal Vers 50. sondern du sollst die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses setzen und über all ihre Geräte und über alles, was dazugehört. Sie sollen die Wohnung tragen, samt all ihren Geräten, und sie sollen sie bedienen und sich um die Wohnung herlagern. Und wenn die Wohnung aufbricht, so sollen die Leviten sie abbauen. Wenn aber die Wohnung sich lagert, so sollen die Leviten sie aufschlagen. Kommt ihr aber ein Fremder zu nahe, also ein Nichtpriester, so soll er getötet werden. Also Gott ist da immer sehr penibel. Ne? So ein, was hat ein Sünder mit das, was hat die Ungerechtigkeit mit der Gerechtigkeit zu tun? Ne? Die anderen müssen Sühnegeld zahlen, nur die Priester nicht, weil sie sind geheiligt. Dadurch, dass sie ihren Dienst tun an Gott. Ne? So ein, ja, Vers 52. Und die Kinder Israels sollen sich nach ihren Herrschern lagern, jeder in seinem Lager und jeder bei seinem Banner. Aber die Leviten, die sollen sich um die Wohnung des Zeugnisses herlagern, damit nicht ein Zorngericht über die Gemeinde der Kinder Israel kommt. So sollen die Leviten den Dienst an der Wohnung des Zeugnisses versehen. Und die Kinder Israels machten alles genau so, wie der Herr es Mose geboten hatte, und genau so machten sie es auch. Ne? Und das Tolle war, das habe ich noch nie gesehen, so ein, weil das ist doch genial, oder? Wieder für das, was noch, für das, was noch kommt, ne? Jetzt ist die Gemeinde Gottes, ne, so ein, hält das Gericht noch zu, ne, hält das Gericht noch fern, ne? So ein, aber wie wir wissen, so ein, oder auch nicht, aber ist auch egal, ne? So ein, aber, es kommt die Zeit, wo das Zorngericht kommen wird, ne, wo die Zornesschalen ausgegossen werden, die ganzen Gerichte kommen und wo Gott endlich alles neu macht. Ne? Das muss passieren, ansonsten wird der Mensch immer böser werden, immer dunkler. Ne? So da, ah, das wird immer kranker. Ne? So, und Gott sagt, nee, länger halte ich nicht mehr aus, jetzt ist Ruhe. Ne? So, und das ist doch schön, oder? So, weil für mich ist das wieder so ein tolles Bild für, ja, wir sind hier, wir halten den Zorn noch weg, wir bringen Gott zu den Menschen, wir bringen das Licht noch hier, und Gott wird uns rausnehmen, und dann kommt das Zorngericht. Weil auf einmal werden, kannst du eine Offenbarung sehen, die Menschen Gott hören, Gott sehen, ob sie glauben oder nicht. Und sie werden Gott lästern. So ein, und werden, viele werden nicht glauben. Sie werden Gottes Wunder sehen, sie werden Gott im Himmel sehen und trotzdem ihn lästern. So ein, ein Sünder kann Gott nicht sehen, ne, und nicht hören. So. Das sind zurück zu 2. Mose. Also die Priester werden hier nicht mit reingezählt. Ne? Und das ist doch schön, oder? Weil jeder Mensch muss für seine Sünde bezahlen. Das ist so. Sünde gebührt ein Tod, ne? So, und für diese Schuld, die jeder Mensch trägt und selbst verantwortlich ist so dafür, dann der, jeder Mensch muss dafür bezahlen. Ja? So, und Gott ist Geld egal. Ne? So, für Gott zählt einfach nur Liebe und Gerechtigkeit. Ne? Heiligkeit. So Reinheit. So, und mit dem kann der Mensch halt nicht bezahlen, weil er sich schon dreckig gemacht hat. Ne? So, und die Menschen da draußen, die müssen erfahren, dass sie bezahlen müssen. Ne? Dass es einen Preis hat, so ein, was sind, und das ist so toll, oder? Weil wir als Priester, wir haben ja schon bezahlt. Wir haben unser Sühnegeld schon gegeben, ne? Unser Jesus. So ein, ne? Dass es geschenkt ist, ist eine andere Geschichte. So ein, aber wir haben bezahlt, ne? Unser Name steht im Buch des Lebens, ne? So ein, von daher finde ich das wieder so ein richtig geniales Bild, ne? So ein, wir mittendrin, so ein, in unserer Aufgabe und, ja. Und es gibt noch zwei andere Zählungen, die mir bekannt sind jetzt. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich glaube, es ist jetzt auch erstmal jetzt nicht so wichtig. Ne? Die nächste Zählung, an die ich mich erinnere, das war im 1. Samuel. Ne? So, und da ist König David. Da gab es so keine Richter und so weiter. Und König David war da. So, und sagt zu seinem Propheten oder Priester, so ein, zähl mal das Volk, ne? So überall, in Juda und in Israel, zähl mal das Volk, ne? Ich will die Zahl wissen. So, und der Priester, gefüllt mit dem Heiligen Geist, sagt zu David so, warum willst du dich denn jetzt versündigen? Ne? So, und wenn du mehr Leute brauchst im Kampf, so, dann schickt Gott noch mehr. Ne? Nee, geh, zähl das Volk. Ne? So, und David tut dann noch Buße. Ne? Und das war Sünde. Die schlimmste Sünde in meinen Augen, die vergeben werden kann, die ein Mensch tun kann. Es gibt ja nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ne? Und zwar Sünde gegen den Heiligen Geist. Also einen Heiligen Geist ablehnen, sagen, Jesus, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ne? Und dann sterben, als Pech. So, wenn du dein Sühnegeld nicht bezahlst. Ne? So. Aber die schlimmste Sünde für mich, die am meisten wegnimmt, ne, das ist, nicht Gott zu vertrauen. Wer Gott nicht vertraut, das ist Sünde, ne? Ihm nicht zu vertrauen. Weil wir wissen, dass wir ihm vertrauen sollen. Wir haben schon das Wort, ne, und die Wahrheit. Wir wissen, dass er immer da ist, dass er uns will, ne? Dass er uns berufen und erwählt hat, dass wir einen Plan haben und dass er alles macht, so weil wir, ob wir wollen oder nicht, denk an Jona. Ich liebe die aber nicht, ich will nicht zu dem Volk gehen, so die sollen alle verrecken. Ne? Oder wie die Jünger. Ah, oh, die wollen dich nicht annehmen. Schick Donner und Blitze und vernichte alles hier. Ne? Mach's platt. Ne? So ein aber Jesus möchte die erreichen. Egal, ob wir wollen oder nicht. Ne? Und er hat seinen Jünger trotzdem weiter benutzt. Ne? Und er hat ihn halt den Kopf gewaschen. So ein aber die größte Sünde, die du tun kannst, ist nicht dem zu vertrauen, der dich selber führt. Ne? Der alles gegeben hat, der alles gibt. Und David in seiner Situation, der wollte gucken, so, wie viel Kraft habe ich, ne? Wie viel menschliche Kraft. So, das sind. Und dann sagt Sachaja 4, wir haben das vorhin gelesen am Beamer. Das ist ein toller Vers. So, ist eines der letzten Bücher im Alten Testament. Und in Sacharja 4, Vers 6, ne? Da redet Gott so mit seinem Diener. Ne? So, und ich habe das in einer Pastorenkonferenz von so einem alten weisen Pastor bekommen als für mich, ne? Als Bild, so, als ich erzählt habe so ein bisschen, wie es mir geht und was hier so passiert. Und ich weiß, dass das für uns alle hier ist. Ne? Von daher, lass uns mal ganz Kapitel 4 lesen. Ne? Das ist einfach so schön zu sehen, so dass wir vertrauen können, ne? Vertrauen sollen, vertrauen müssen. Sacharja 4, da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf, wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, hey, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe einen Leuchter, ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben drauf und seine 7 Lampen daran und 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die oben auf ihm sind. Das ist der Leuchter, den wir in der Stiftshütte gesehen haben. Und 2 Ölbäume dabei, einer zur rechten des Ölgefäßes, der andere zur linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, oh mein Herr, was bedeutet denn diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, Mensch, weißt du denn nicht, was das bedeutet? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und auch nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Das finde ich so toll. So ein Gott sagt hier, deine menschliche Kraft, ne, deine Pracht oder auch dein Reichtum oder deine Gaben und deine Talente, ne, dein Wissen oder selbst deine Hingabe zu dienen oder Bereitschaft, Zeit zu opfern und so, ne, so ein, das ist nicht das, was die guten Früchte bringt. Ne? Sondern mein Heiliger Geist, der bringt diese Früchte. Ne? Der bringt die Früchte in uns und der Geist bringt die Früchte auch außerhalb von uns. Ne? Gott ist derjenige, der alles macht und er sagt uns das immer wieder. Ne? Lies mal Jesaja-Brief. Buch. Ist der Wahnsinn. Das Einzige, was Gott da eigentlich sagt, ist, ich mache alles. Fürchte dich nicht. Ich glaube, in dem Brief Also mir kommt es vor, als ob da 10.523 Mal drin steht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich mache alles. Ich habe dich in deiner Hand. Ne? So ein fürchte dich nicht, hab keine Angst. Sorg dich nicht. Ne? Immer wieder. So ein, also Jesaja war ein sehr ängstlicher Mann. Ne? So jemand, der Probleme hatte zu vertrauen. Trotzdem, und Jesaja war ein Mann, der nie Frucht gesehen hat, sein Leben lang. Sein Leben lang Gott gedient als Prophet. Ne? Und niemand ist zum Glauben gekommen. Niemand hat die Worte Gottes gehört, angenommen. Ne? Er hat nie Frucht gesehen, sein ganzes Leben lang. Und wurde nur ausgelacht. Und trotzdem sagt Gott jedes Mal, fürchte dich nicht, hab keine Angst. So, ich bin mit dir. Ne? Ich mach das hier. So, er war angenommen und er war genau an dem Punkt, an dem Gott ihn haben wollte. Also nicht durch Kraft und auch nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Also so groß dein Problem, dein Feind, deine Sorgen, deine Ängste oder sonst irgendwas ist, Gott ist Gott. Und wer auf ihn vertraut, auf seinen Geist vertraut, so selbst der größte Berg wird platt gemacht. Ne? So. Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu euch gesandt hat. Denn wer ist, der den Tag geringerer Anfänge verachtet? Und auch das war für mich echt. Wer ist es, der, weißt du, wer das Geringe verachtet? Ne? Das sind, und ich gucke oft nach Größe und oder nach Frucht. Ne? So, aber Gott hat mir eins gelehrt, so in der letzten Zeit ganz laut und ganz klar, so, dass ich nicht treu bin im Kleinen und deswegen auch nicht über Größeres gesetzt werden kann. Ne? So, und ich habe halt gefragt, warum nicht? Ich bin doch treu. Ich meine, ich mache einen Lobpreis, ich mache die Predigt, ich bete, ich versuche nachzugehen, zu helfen, ich mache das Café, ich bin Hausmeister und Gärtner und Baumeister und alles Mögliche, Evangelist. So, was mache ich denn nicht? So, ne? So, wo bin ich denn untreu? Ich versuche mein Bestes. Ne? Und er hat halt nur eine Sache zu mir gesagt und das war halt, du erkennst einfach den Wert nicht von dem, was dir gering scheint gerade. Und das stimmt, da hat er recht. Weil ich sage, ich will Größeres. Ne? Also bin ich nicht treu, sondern untreu. Ne? Und das ist eben so. Wo stand es gerade? Vers 10. Am Ende, ne? Am Anfang. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Ich. Aber ich will damit nicht zufrieden sein. Ich will zufrieden sein. Weißt du, und eins, was mir Gott gezeigt hat, letztens war, das hat mich eigentlich geschockt. Kennt ihr das Gleichnis mit den 5 Talenten und der andere hat 3 Talente und der andere hat 1 Talent, ne? So, und der Herr gibt's denen, ne, sagt Jesus, und er sagt, hier, verwaltet das, das gebe ich euch, also es kommt nicht von ihm, sondern das gibt er ihnen, ne, und er sagt so, ne, verwaltet das und ich komme dann wieder, vermehrt das, bringt gute Frucht, ne, so ein, ja, und ich wollte immer dieser 5-Talente-Typ sein. Ne? So ein, ich will so viel Frucht produzieren, wie es geht. Ne? So ein, und letztens hat Gott zu mir so gesagt, so ein, sag mal, das geringe Verachten, ne, das ist nicht nur so deine Früchte zu sehen, so außerhalb in der Gemeinde oder draußen bei den Leuten, mit denen redest du über mich, sondern ist halt auch du selbst. Was ist denn, wenn ich dich zu dem Mann berufen habe, der ein Talent bekommt? Das will ich nicht sein. Ich will nicht der mit einem Talent sein. Ich will der mit 5 Talenten sein. Ne? So, aber Gott hat echt mein Herz gerührt, hat gesagt, hey, wenn ich dir nur ein Talent gebe, dann aus gutem Grund. Ne? So, ich verlange nicht von dir, dass du ein Herz bekommst, so das Wert ist, 5 Talente zu tragen, sondern was ich von dir verlange, ist, dass du treu bist mit diesem ein Talent und alles gibst. das ist genug. So ein, bist du zufrieden, wenn du der bist mit nur einem Talent? Ich so, nee, bin ich nicht. Ne? Aber ich will es werden. Ne? Wer das Kleine verachtet, der ist nicht wert für Großes. Ne? Weil er noch nicht mal wertschätzt, was er hat. So, ne? Wie will er dann wertschätzen, wenn mehr da ist? Ne? Also, Gott verlangt von uns, dass wir vertrauen. Ne? So, und wer vertraut, der ist glückselig, sagt Jesus. Ne? Lesen wir. Brauchen wir nicht weiterlesen. Also, zurück zum 2. Mose. Nee, erzähle ich nicht. Okay, lesen wir weiter. Eine Sache gucken wir uns heute noch an, das eherne Becken. Vers 17 bis 21. Und auch das ist der Hammer. So. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach, du sollst auch ein ehernes Becken machen, mit einem ehernen Gestell zum Waschen. Und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne, die sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen. So sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. So soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen und ihre künftigen Geschlechter. Und dieses eherne Becken hier ist Gottes Wort.
Hä? Das ist so.
Können wir uns angucken. Aber zuerst vielleicht in dem Becken, haben wir gesehen, da werden die ganzen Geräte gewaschen, ne, die zum Opfern gebraucht werden und so weiter. So, und auch das Fleisch wird da drin gewaschen, aber nicht in dem Becken, das Wasser war immer klar. Sondern es gab, haben wir gesehen, sollen aus dem Becken ihre Hände und Füße waschen. Ne? Das siehst du auch später dann im 2. Mose weiter, so ein, die hatten halt so einen Eimer. Ne? Und da haben sie Wasser rausgenommen und da drin wurde dann alles gemacht und auch ihre Hände und Füße gewaschen. So, ne? Können ja nicht das Wasser verdrecken. So, aber ich finde es erstmal schön so, sie sollen in Gottes Wort ihre Hände und Füße waschen. Also, Gottes Wort, lesen wir mal Epheser 5, genau, 26. Keine Angst, ich habe nur 4 Stellen. Epheser 5, 26. Aber lesen wir noch 25. Es geht hier um Jesus. Wir sind die Braut, ne? Und hier geht es natürlich auch um die Ehe zwischen Mann und Frau in der Gemeinde. So ein, ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also Jesus hat sich für seine Braut hingegeben, für uns. Ne? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad. Was? Im Wort. Genau, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und dass sie tadellos sei. Ne? Also dieses Wasserbad im Wort, um uns zu heiligen, ne? Um uns zu säubern, um uns zu reinigen. Ne? So, und im Johannes 15, Vers 3 habe ich noch was gefunden. Das hatten wir uns mal vor Ewigkeiten angeguckt, als wir durch Johannes gegangen sind. Johannes 15, 3, da redet der Jesus. Jo. Ihr seid schon rein, um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Hm? Gleich wie die Rebe nicht von sich aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Auch wenn ihr euch bemüht. Ne? So, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin dieser Weinstock und ihr seid diese Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir, da könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und ja, man wirft sie ins Feuer und sie brennen. Aber wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater nämlich verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, also in mir bleibt und meine Jünger werdet. Gleich wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und mein Gebot ist Liebe. Ist dann im Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Und Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun, aber ich fand es so schön. So, aber Vers 3 war es, ne? Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Ne? Also, das Gottes Wort reinigt uns, Gottes Wort heiligt uns, Gottes Wort korrigiert uns und macht uns tadelloser. Ne? So, wäscht uns den Kopf, so, unsere Gedanken. Und Johannes 17, aber halt mal einen Finger in Johannes 14. Johannes 17, Vers 17. Ist auch so schön. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ne? So, also, dieses Becken hier, und das sehen wir jetzt hier nicht. Ich mache jetzt hier mal einen Zettel rein. So, das steht dann im 2. Mose 40, glaube ich. So, könnte man zu Hause nachlesen. So, da sagt Gott zu ihnen, was er für Material nehmen soll für dieses Becken. Ne? So, Bronze. Und wir haben es schon gesehen, Bronze steht für Gericht. So, also immer wenn Bronze in der Bibel ist, hat immer was mit Gericht zu tun. Ne? So, wir sehen alle außen, alle Sachen im Zelt sind aus Gold. Ne? So, und Holz, ne, und diesen Stoffen, so, und alles außerhalb ist Bronze. Ne? Da ist das Gericht, und da wird aber das Gericht auch bezahlt durch das Opfer. Ne? So, und das ist doch toll, oder? Weil da steht, also es geht nicht nur um die Bronze, sondern Gott sagt zu ihnen, das Material, diese Bronze, das sollt ihr von den Frauen von Israel nehmen. Von Spiegeln. Bronzenen Handspiegeln, so die sie von den Ägyptern mitgenommen haben. Ne? Frauen, klar, haben natürlich Spiegel mit. So in der Wüste. Ich will hübsch sein. Das ist typisch, oder? Naja, okay. So, aber damals war es halt so, du hattest halt polierte Bronze. Ne? Und kein Glas drin oder so. Sondern polierte Bronze, und das war halt so ein Spiegel. Ne? Deswegen sagt Paulus auch so, naja, so siehst du einen Schatten von dem. Ne? So irgendwie. Weißt doch nicht, was es ist. So ein, genau. Und Gott sagt zu ihnen, diese Spiegel, die möchte ich haben für dieses Becken. Warum? Ich finde das wieder ein total tolles Bild, so ein, weil, weißt du, wozu dient ein Spiegel? Wenn ich hier einen Spiegel gucke, dann ist das, sehe ich was? Ich sehe mich, ne? Und ich sehe, na, das, was mir halt alt anfasst, ne? Das Physische, so, und das, was sichtbar ist, das, was vergänglich ist, das, was, noch unter Gericht kommen muss. Ne? So, also, wenn ich in den Spiegel gucke, dann, ne, und mal geistlich das Bild nehmen, dann ist das mein Problem. Ne? So, und dann hole ich mir ein Buch, wo dieses Problem besprochen wird. Ne? So, wie wird dieses Problem gelöst? Ne? Meine Sorgen. Ne? So, und dann hole ich mir ein anderes Buch, ne, wo es darum geht. So, oder wie kann ich mit meinen Gedanken umgehen, ne? Oder meine psychische Krankheit, ne? Oder meine Schwäche, oder ich, ne? Oder uns. So ein, was sind denn, da gibt es tausend Bücher, ne? Zu jeder Sparte gibt es irgendwas. Ne? So ein, weißt du, Gott sagt, nee, ich möchte das haben. Ne? Paulus sagt es auch, alle Philosophie und Psychologie, ne? Und all dieses weltliche Denken, all dieses menschliche Denken und Reden, das sollt ihr rausschmeißen. Ne? Warum? weil wir ein anderes Wasserbad brauchen. Ne? Unsere Gedanken sollen anders gewaschen werden, ne? Geordnet werden. Und ich kann echt nur empfehlen, und für mich ist das immer noch, auch wenn das vielleicht für manche lächerlich ist, aber in der Bibel steht alles, was ich brauche, um Früchte zu bringen. Und alles, was ich brauche, um Antwort zu finden. Ich brauche nichts mehr. Außer den Heiligen Geist. Und wir wissen, das ist das Wasser, ne? Im Becken. Und immer wenn du Wasser findest, im Wort, ist der Geist. Ne? Haben uns die Stellen schon anguckt, wo es auch ganz klar steht, dass das Wasser der Heilige Geist ist. Jesus sagt das auch ab und zu, Ströme lebendigen Wassers, ne? Und das ist mein Geist, den ich aussende. Aber wenn du einen Heiligen Geist hast, dann verbring deine Zeit hiermit. Das ist ein Spiegel. Aber dieser Spiegel, der offenbart uns eine ganz andere Perspektive. Ne? Hier sehen wir so ein bisschen, hier sehen wir Gott, aber nicht komplett, aber halt so ein bisschen. Ne? So wie Paulus sagt, noch ist es wie im Verborgenen, ne? Aber später ist es dann offenbar, wenn wir bei ihm sind. Ne? Er sagt, nimmt ja auch das Bild vom Spiegel. Ne? Und unser Spiegel, den wir haben, das ist das Wort. Ne? Und wer im Geist das Wort liest und wer im Geist Antworten sucht und Gott sucht, der wird alles bekommen, was er braucht. Die Jünger damals, da gab es keine Bibliotheken, christliche Lektüre. Da gab es noch nicht mal ein Neues Testament, wo alles erklärt war. Die hatten einen Geist und die hatten das Wort. Und das hat gereicht. Ja. Also gucke als allererstes hier rein und du wirst jemand anderes sehen. Ja. Du wirst eine Perspektive kriegen, die das Unendliche zeigt. Das Nicht-Vergängliche. Ne? Das, was du hier so nicht finden kannst. Weißt du, und Gott sagt, alles, was ihr tut, ob ihr opfert, ob ihr mir dient, ihr müsst euch reinigen und heiligen und waschen im Wort, ansonsten müsst ihr sterben. Und ich kenne das. Jesus sagt ja, ne? Manchen, da fällt der Samen auf steinigen Boden, ne? Die Sorgen der Welt, und die springen rum, Halleluja, preis den Herrn, ne, alles toll und so, und dann kommen auf einmal Anfechtungen, ein paar Stürme und so, ne, und dann keine Wurzeln, ne, kein Wort, kein Geist, kein saftiger Boden, ne, und was passiert? Die fallen ab und sagen, oh, das ist mir zu schwer, das will ich nicht, ne, so tief will ich nicht gehen, so. Und andere, ne, mit Vergnügen und mit all dem Denken und mit all dem interessanten Sachen, ne? Und den Namen und Prestige und so, ne? Und doch die rennen rum und sagen, wow, preis dem Herrn und so, ne? Aber all das saugt auch alles weg. Ne? Weil der Blick einfach weg ist von dem, was wichtig ist. Ne? Und dann sagt Jesus, aber dieser Same, Gottes Wort, in einem guten Boden, ne? Der hat tiefe Wurzeln, da kann kommen, was will, ne? So wie er gesagt hat, ich bin der Weinstock, die Reben bleibt in mir. Ne? Und wie er danach sagt, das Wort, ne? Das Verbindete. Schätzt es nicht gering. Ne? Und dieses Wort in Verbindung mit Heiligen Geistes taucht in der Bibel auch öfters auf. Zum Beispiel Titus 3. Titus 3, 4 bis 5. Wenn ich es finde, dann. Na, sag mal. Wo ist er denn? Das ist so ein ganz kleiner, da ist er. Gut, Titus 3. Ich lese dir vor, 4 bis 5. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wo ist die 4? Da. Als aber die Freundlichkeit und menschliche Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, ja, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, wenn das verlangt hätte, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Ne? Also wieder dieses Baden. Ne? Das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseres Retters. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ja. Welche Werke? Hast du schon gesehen? So nicht Gerechtigkeitswerke, ne, sondern Barmherzigkeit. Ne? Die Werke, die Jesus gemacht hat. Ne? Und Gerechtigkeit. Und in seinem Wort, er sagt, glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du es mit Nachdruck bekräftigst. Ne? Und dann geht er weiter. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide. Denn sie sind unnütz und die sind nichtig. Ein sektiererischer Mensch, den weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab. Da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. Ne? Also, oben haben wir gelesen, rettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ne? So, und in Titus, 2. Timotheus 3, Vers 16, heute gehen wir ein bisschen durchs Wort, ich weiß, aber ich finde es immer schön. Man bleibt wach, man lernt die Bibel kennen, wenn man sie noch nicht so gut kennt. Und Timotheus war ein Jünger von Jesus, von Paulus. Ne? Zum 2. Timotheus 3, Vers 16. Fand ich auch schön. Lesen wir mal Vers 15 noch. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, ne, also die Bibel, welche die Kraft haben, also die Bibel hat Kraft, ne, die Worte Gottes, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist. Ne, und wenn ich die Bibel lese, sagt sie im Endeffekt nur eins, ne, zu glauben, du bist errettet. Aber glaube den lebendigen Glauben. Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ne? Also, jedes Wort. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung von Sünde, zur Zurechtweisung, wenn man den falschen Weg geht, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, ja, um es wieder gut zu machen, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich, vor dem Angesicht Gottes sogar, und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen. Und überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber, mein Schatz, du bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten und tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Ne? Und ich liebe das so bei Paulus so, weil, naja, Timotheus merkt schon, das ist so sein Sohn, sein Liebling. Ne? Und ich finde es aber auch toll für jemanden, der Pastor ist oder gerade Gemeinde gründet oder so, ne? Weil, aber das ist auch wichtig für uns alle, ne? So, Paulus sagt eindringlich so, es wird eine Zeit kommen, wo die Christen sich nicht mehr interessieren für die Schrift. Aber nicht du. So, bleib du in dem Wort, verbring deine Zeit da drin. So wie du es von Kindheit an kennst, erforsche die Schrift. So, nimm das als Spiegel für Wahrheit und, ne? So, um Flecken zu erkennen. Wie wir gelesen haben, das Wort ist dazu da, um auch zu überführen, aber auch um wieder aufzubauen, um zu verändern. Ne? So, um zurechtzuweisen, das heißt, du liest und denkst so, oh, habe ich anders gedacht. Ne? So, aber auch um zu trösten. Auch um zu leiten. Ne? So, damit wir wissen, wohin wir gehen sollen und wie wir uns verhalten sollen. So, und egal, was es ist, so bitte dem Vater und der glaubt, der wird Weisheit empfangen. Sagt er, ne? Der bittet, empfängt. Aber der zweifelt, wenn er zu mir kommt, ne? So, der wird auch nicht empfangen. Weil, ja, das ist so ein Typ, ne? So wie so ein Stück Treibholz, so, ne? Hin und her gebogen von irgendwelchen Wellen. So. Ja, der lässt sich nicht leiten von mir, sondern nur mal gucken, was das Leben bringt. Ich schwimme mit dem Strom. Ne? Aber Gott sagt so, Wenn es dir wirklich irgendwie an irgendeiner Weisheit mangelt, dann hol dir nicht das nächste Buch oder hol dir deinen Lieblingsprediger, ne, sondern komm zu mir. Nimm dein Wort und such mich da drin. Empfange den Heiligen Geist und höre meine Stimme. Ich will dich lernen, ich will dich leiten, ich will dich trösten, so, weil dafür bin ich da und gesandt, sagt der Geist im Wort. Ne? Und das ist so wichtig, dass das nie an dir vorübergehen. Und in Johannes 14, Vers 17 steht, dein Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht. Ne? Und die Welt beachtet den Heiligen Geist nicht. Ist egal, was er sagt. Ne? Alles Nonsens, passt nicht zu meinem Lebensstil. Denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn auch nicht. Ihr aber, ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ne? Wir sind gleich fertig. Ja, und diese Mischung, dieses Wort und Wahrheit, das greift Jesus nochmal auf. Eigentlich habe ich es mir aufgeschrieben, aber ich finde es nicht. Ah, Johannes 4. Lass uns das mal noch lesen, das ist so schön. Und ist auch wichtig, wenn wir schon mal beim Gotteswort und im Heiligen Geist sind. Ja. Oh, finde ich gerade hier, für die damals nicht da waren, in Johannes 7. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach in Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja. Ihr könnt doch einfach nur zuhören. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, also nicht wer an mich glaubt, wie er es von Peter Lutz, ne, den Evangelisten von um der Ecke gehört hat, ne, sondern wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der hat aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus ja noch nicht verherrlicht war. Also das war die Stelle, wo steht, das Wasser ist der Geist. Und jetzt Johannes 4. Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Ne? Also, das war so eine samaritische Frau, die damals haben auf den Messias gewartet, ne? Aber die hatten keinen Plan, was da steht, weil die hatten keine Schriften. Ne? Die hatten nur einen Teil. Jesus als Jude, die hatten die Schriften, ne? Aber die haben nicht gewartet, nicht wirklich. Also Jesus sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ne? Wir beten an, was wir kennen. Aber denn das Heil, das kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also im Heiligen Geist und im Gotteswort, in der Wahrheit. Ne? Denn der Vater sucht solche Anbeter. Ne? Was bedeutet das? Dann lesen wir mal weiter. Das ist auch cool. Für den Heiligen Geist, dass er Gott ist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau, die spricht zu ihm, ja, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alle verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ja, ich bin's, der mit dir redet. Also, Jesus sagt, die wahren Anbeter, ne, die müssen Gott nehmen, wie er ist, so wie er sich offenbart in der Wahrheit. Die müssen ihn kennenlernen wollen und ihn akzeptieren, so wie er denkt, so wie er Regeln macht, so wie er sagt, das ist richtig und falsch. Ne. Die müssen sich demütigen unter seinem Wort, um wirklich gut geleitet zu werden. Ne? Wenn du das Wort nicht annehmen kannst für dich, so wie es ist, dann wirst du dich auch nicht in das Bild verändern, das Gott ist. Weil du ja dein eigenes Bild schaffst. Ne? Weil woher sollte ich denn sonst das perfekte Bild für Gott nehmen. Ne? Ein anderes Bild hat er uns Menschen nicht gegeben. Wenn ich von meinen Überzeugungen her so ein nach meinem Fleisch gehen würde, ne, so das passt mir und das nicht und so denke ich und das nicht und das ist mir wichtig und das nicht, so, ne, dann wäre es ein ganz anderer Gott. Das wäre ich. Ne? So. Aber Jesus sagte, nee, entweder ordnest du dich unter mir, also unter Gott, ne? So, und nimmst ihn und liebst ihn genauso, wie er ist. Ne? Und folgst ihm nach. So, aber ohne Geist nützt es auch nichts. So ein richtiger Anbeter, der muss beides haben. Der muss auch von Neuem geboren sein. Ne? Der muss nicht nur Gott lieben und annehmen, weil er ist, wie er ist, sondern der muss auch von Neuem geboren sein, ne? Und sich ausstrecken nach ihm, in Jesus bleiben. Diese Ströme müssen da sein. Ne? Und der Geist muss reden und führen und leiten, das Wort erklären. Ne? Also Jesus sagt hier, nee, so ein, bist du von Neuem geboren, ist der Geist in dir? Streckst du dich aus nach dem Geist und fragst ihn, und ist er dein Lehrer und dein Leiter und dein Tröster? Ist er der, der sagt, da geht's lang. Das macht man nicht. Das machst du nicht. Das machst du. Ne? So ein, ach mein Schatz, komm her. So ein, ich weiß, du hast Angst. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. So ein, ne? So ein, oder, ich bin so, ne? Und du bist so. Komm, ich helfe dir, ich lehre dich, ich unterweise dich, so, und ich zeig dir, wie du frei werden kannst. Ne? So, wenn du den Geist nicht annimmst, so als Gott, ne, wie Jesus das hier sagt, so, dann betest du Gott nicht an. Ne? Auch wenn du dein ganzes Leben kannst, also auch wenn dich dein ganzes Leben Gott hingibst. Ne? Selbst wenn du dein ganzes Leben im Gebet widmest. Es gibt ja so Gemeinden, die machen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ne, 100 Jahre am Stück so ein Gebet und Lobpreis und so. Ne. So ein, ist nichts wert, so ein, wenn es nicht im Geist und in der Wahrheit passiert. Ne. Wenn es nicht Gott will. Ne. So ein, es geht nicht darum, was wir tun, ne, diese Werke der Gerechtigkeit, so ein, sondern dass wir in ihm sind. Ne. Und wenn Gott das von uns fordert, ne, so ein, weil wir in ihm sind und er sagt, ja, das wird jetzt, ist dran, dann ist es schön. Ne, dann ist es eine tolle Anbetung. Wenn es aber ist und weil es immer so war, ne, dann ist es absolut nichtig, auch wenn es sich schön christlich anhört. Ne? So. Also ohne dieses Becken geht es nicht. Ne? Und dann dieses Becken ist klar, zu diesem Altar, ne, zu, ist man nur gekommen, ne? Also man musste am Altar vorbeikommen, um zum Becken zu kommen. Ne? Ist einfach so. Gut, 2. Mose zurück. Wir sind wirklich gleich fertig, versprochen. Aber ich fand es so schön, ne? So ein Wort und Wahrheit. Oh, ein Bibelvers habe ich noch. Ihr braucht nicht aufschlagen, ich lese ihn vor. Ist im 2. Korinther 10. Für die, die es unbedingt doch aufschlagen wollen. 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes, ja, die sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott, zur Zerstörung von Festungen. So, dass wir Vernunftsschlüsse zu stören, ne, also diesen eigenen Spiegel aus Bronze, ne, den wir hatten, der verdammt ist zum Gericht, diese Vernunft, diese Logik, dieses menschliche Denken, ne, hört sich gut an, könnte wahr sein, aber wenn du Gottes Wort dazu vergleichst, dann ist es genau das Gegenteil. Ne? Dass wir Vernunftsschlüsse zerstören, das ist unser geistlicher Kampf. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ne? So, weil wir sollen nicht lernen, in Meditation Gott näher zu kommen und zu verfallen, ne? Sondern es reicht, wenn du Gott wirklich erkennst, wenn du vor ihm stehst, mit ihm redest, von ihm hörst und empfängst und ihn kennenlernst. So. Das ist unser geistlicher Kampf. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Ja. Jesus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Schaut ihr auf das, was vor euren Augen liegt? Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, na, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen. Dass, gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Ne? Und so weiter. Also, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch, sondern unser Kampf ist ja, gegen ich. Gegen das, was in unserer Macht liegt. Gegen das, was der Mensch schafft. So. Weißt du, das ist wichtig für einen Priester Gottes, sagt er. Ansonsten wird er sterben. Und ich kenne das. Ja. Ich kenne das in mir, dass ich absterbe, das kann ich wirklich so sagen, geistlich gesehen, so, wenn ich meinen Blick aus Gottes Wort verliere. So, ne? So, aufhöre, ihn zu suchen. Meine Fragen und meine Sorgen und meine Ängste und Leitungen und so selbst bestimmen. Ne? Oder mir such bei Menschen. Oder es ist einfach einfacher, ein Buch aufzuschlagen und darüber zu lesen. So. Kennt er bestimmt, oder? Viel simpler, als ins Gebet zu gehen vor Gott und zu warten, dass da irgendjemand redet. Ne? Weil das ein geistlicher Kampf stand ja gerade da. Ne? Aber das ist nun mal so, wenn ich, nur weil ich zu faul bin, ne? So mich entferne von Gott, ne? Und von seinem Geist und von seiner Wahrheit, so dann merke ich, dass ich sterbe. Geistlich. Es wird leer und es wird trocken. Auch wenn ich auf einmal coole neue Erfahrungen kriege oder Ideen, ne? Oder eine Antwort habe, trotzdem, ich merke, irgendwas fehlt. Ne? Selbst wenn ich erstmal Ruhe kriege, aber ich merke trotzdem in mir, irgendwas fehlt mir. Ne? Ich kenne das. Ab und zu habe ich solche Phasen, ich merke richtig, also eigentlich ist alles gut, aber irgendwie fehlt mir was. Ne? Das ist der Geist. Und Gott sagt ja, wasch dich, alles was du anfasst, muss benetzt sein mit Wahrheit und Geist. Ne? Das was du tust, mach's aus mir raus. Das was ich dir zeige. Ne? Und lass dich waschen und benetzen und lass den Geist rausspudeln, streck dich aus. Du musst Wasser schöpfen, du musst zur Quelle kommen, sagt Jesus. Ne? So, wir haben es nicht mehr weit, die Quelle ist in uns jetzt. Und trotzdem, ja. Also, Jesus sagt das auch immer wieder so, bleib bei mir, komm doch zu mir. Ich lass dich doch nicht allein, ich hab dich nicht allein gelassen, ich bin doch jetzt in dir. Und ich bin doch da, um dir zu lernen. Ne? Also zum Waschbecken müssen wir gehen. Also bis jetzt Kapitel 30, ganz wichtig. Gebet. Ja. So heißt Gott suchen und auch empfangen. Ja, so. Uns klar sein, dass wir keinen Anteil mehr haben an der Welt, sondern dass wir abgesondert sind in seinem Priestertum und dass wir nichts geben können, weil wir schon alles gegeben haben, um angenommen zu sein und erlöst. Ja. Unser Lohn ist das ewige Leben. So. Und Gottes Wort und sein Geist. Ja. Von dem wir Leitung und Kraft empfangen, wie wir gelesen haben. Ne? Hier werden wir geheiligt, hier werden auch unsere Gedanken geordnet. Ne? So, hier haben wir einen anderen Spiegel. Ne? Ein Spiegel, der zeigt, wie Gott ist. Ne? Und je mehr wir ihn kennenlernen, desto klarer wird auch dieses Bild hier. Ne? So, aber das ist wofür wir uns jeden Tag entscheiden müssen. Das ist dieses Selbststerben, ne? Dieses Kreuz auf sich nehmen. Dieses Jesus nachfolgen, dieses Jesus ähnlicher werden sollen. Und ja, und ich, Herr, möchte dir nachfolgen und in dir sein so sehr. So, ich möchte mich niemals von dir trennen. So, ich danke dir, dass du dich von Anfang an als lebendig offenbart hast und als Lehrer. Und du bist ein guter Lehrer. So, du machst alles lebendig. Ich danke, dass du ja, auch meine Schwachheit verstehst du, auch meine Schwachheit in Bereichen, wo ich vielleicht dich gerade nicht annehmen möchte, so weil ich gern noch in meinem Fleisch da verharren möchte oder weil ich Angst habe, dass es mir zu schwer wird oder ich es vermissen werde oder was auch immer, so, aber trotzdem danke ich, dass du uns wäschst immer wieder, dass dein Wort uns die Füße wäscht, uns dein Geist uns leitet, so. Ja, dass du möchtest, dass wir deine Arbeiter sind, so, dass wir dein Werk tun, du gibst Kraft und alles, was wir brauchen, du sorgst. So, und ja, und ich ja, bitte dich, dass du uns heiligst, immer mehr in deinem Wort und in deinem Geist. Vater, ich möchte dich anbeten, so dass es dir gefällt. So in dir. So. und dich, so wie du bist. So, und nicht anders. So, und, ja, nicht. Und ich danke, dass du uns liebst, uns trägst, so, und das gewaschen hast schon. So, ja, und ich bitte dich, dass du uns nachgehst, so, und auch zu uns redest und uns einfach zeigst in den nächsten Tagen, so, ja, wie es in uns aussieht, so, wo wir stehen gerade, so, wie wir zu den Bereichen hier stehen, so, und ich bitte dich, dass du uns hörst, so, aber dass du uns Frieden gibst auch, so, dass wir, wie wir heute in Sacharja gelesen haben, Gnade, Gnade, so, wie wir gelesen haben, in deinem Geist, so, und du willst alles tun, weil wir eh nichts machen können, selbst wenn wir die größten und mächtigsten Menschen werden und ganz tolle Leute, aber trotzdem willst du das gar nicht, so, ne? Du willst machen, so, weil du weißt, was wichtig ist. Ja, also bitte offenbar dich immer mehr, dass wir auch im Vertrauen wachsen zu diesem mächtigen Gott, dem wir folgen und dienen. Ja. Ich bin so gern bei Ihnen. Ja, ich liebe das so sehr, bei dir zu sein. Ja, ich bitte dich, dass du auch die nächsten Minuten jetzt noch segnest, dich anbeten einfach. Ja, uns auch aufs Herz legst, so, für was wir beten sollen. Und ja, ob es nur leise oder laut ist, zum, aber, ja, wollen dich suchen und mit dir reden. Wollen dich loben und dich preisen.